Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
#243, das ist die heutige Folge des Computer Club 2. Ich begrüße wieder alle, die uns hören. Damit erreiche ich ja alle. Wolfgang, du willst wahrscheinlich ein bisschen mehr wieder erzählen. Letztens warst du sehr lyrisch. Die Lauscher.
Ich begrüße ausdrücklich die, die uns nicht zuhören, nicht. Aber auch alle anderen.
Und dann, ja, gut. Geht.
Das ist ja mittlerweile so komplex, das kann ich jetzt nicht mehr verstehen. Ich begrüße einfach nur und freue mich über alle, die zuhören.
Das ist schon, Heinz ist eben ein ganz lieber Mensch und wir.
Ich bin einfacher gestrickt.
In der heutigen Sendung habe ich so ein Schlagwort gehört, SSD.
Hast du schon wieder Hunger?
Nein, SS, nicht von, also ein einfaches S, noch ein S und dann ein D.
Ach, du meinst diese Solid State Discs.
Yes.
Aha, was willst du denn damit?
Dass es darum geht, natürlich spüre ich das auch so, dass die Riesenplatten, so ein Terabyte, na gut, die sind noch ein bisschen geschützt, aber unten drunter so Betriebssystem und so mit so 32 Gigabyte kann man doch schon leben, oder?
Ja gut, aber auf der einen Seite sind SSDs ja immer noch deutlich teurer. Die sind zwar in den letzten Monaten im Preis gerutscht, muss man klar sagen. Die sind auch schneller geworden. Dann ist der Umstieg ja auch nicht immer so ganz unproblematisch wegen der geänderten Blockgröße. Und es gibt da ein Misalignment, welches dazu führen kann, dass sie bis zu 50% Performance, also Geschwindigkeitsverluste haben. Ja, weil die physikalischen Sektoren nicht mehr mit diesen logischen Sektoren übereinstimmen. Und du brauchst zwei Lese- oder Schreibzugriffe dann dafür.
Aber wenn ich doch hier so ein neues Netbook kaufe und das hat eine SSD drin, das ist doch hoffentlich angepasst, oder?
Die Betonung liegt auf hoffentlich. Also man weiß es ja nicht, wer das wie und was gemacht hat in dieser Branche. Ist ja eigentlich alles möglich. Aber im Grunde genommen ist das ja eine sehr ähnliche Technologie oder die gleiche Technologie wie unsere Speicherstäbe, die USB-Sticks. Das ist einfach NAND, also Nicht- und Speichertechnologie. Und die werden allerdings ein bisschen intelligenter verwaltet, weil man immer noch der Meinung ist, ob es so ist, weiß keiner so ganz genau, dass diese Speicherzellen so bei ein paar tausend Zugriffen möglicherweise kaputt gehen würden. Und deswegen sagen diese SSD-Controller, aha, jetzt machen wir das so, jetzt verteilen wir diese Speicherungen immer auf alle Zellen, denn ansonsten, du hast ja meist eine solche SSD-Platte, sagt man ja auch dazu, und die ist ja nicht voll. Und deswegen werden dann immer nur am Anfang immer wieder geschrieben, überschrieben, gelöscht und so weiter. Und deswegen verteilen diese Controller das auf alle Bereiche, damit alle ungefähr gleich lange leben und damit insgesamt länger. Das ist aber vor allen Dingen.
Kann man das eigentlich nicht testen, da mit ein paar tausend Zugriffe? Das kann man doch sicherlich mit einem Dauertest
machen. Das ist von der Zeitschrift CT, die haben da einen Test gemacht und haben dann aber, ich glaube, nach fast 100.000 Schreibzugriffen abgebrochen, weil es traten keine Fehler auf. Ja. Also da ist wohl der Hersteller oder die Hersteller vorsichtiger, als es sein müssten.
Da liegen ja mathematische Modelle hinter und deswegen sagen die, normalerweise müssten die, und bevor deine Daten verloren gehen, sagen wir lieber, lass es die Finger davon. Und 100.000 Zugriffe bei einer Festplatte hat man auch nicht. Solange leben die auch nicht, die Mechaniken.
Das ist wohl wahr, ja.
Was wir an sich haben, ist mit SSDs, die kriegen ja Zuwachs. Und zwar nennt man das mittlerweile den Apple-Effekt. Nicht, weil Apple das in ihren Rechner verbaut, sondern wegen des iPad, der eben keine Festplatte mehr drin hat. Die Netbooks, die ja unterwegs sind, haben ja alle noch Festplatten drin, mechanische Festplatten drin.
Ja, nicht alle.
Und die ganz neuen haben es teilweise nicht. Die sind aber dann preislich deutlich teurer. Die Tablet-PCs, die jetzt ja in Massen auf den Markt fallen, die haben alle keine Festplatten mehr drin. Die haben alle SSDs drin oder haben eben NAND-Speicher drin. SSD ist ja an sich die Platte, die man wie ein normales Plattenlaufwerk ein- und ausbauen kann. Die haben die Memories teilweise fest mit eingebaut.
Die haben SATA-Schnittstellen und sowas. Ja. Und die kann man also quasi gegen eine normale Platte austauschen.
Die normalen SSDs. Ja. Das ist auch zwar die ursprüngliche Idee. Und in so einem Tablet-PC baut man so ein Ding natürlich nicht mit Gehäuse ein, sondern baut die Chips direkt ein. Das baut braucht viel weniger Platz und man muss auch die Transformation von eben der Memory-Schnittstelle auf die SATA-Schnittstelle wieder zurück nicht machen.
Genau.
Sondern man nimmt das einfach direkt und ist dadurch auch performanter und hat weniger Hardware, die man einbauen muss. Wie groß der Effekt ist, da gibt es von iSupply ein paar Daten. Im Jahr 2010 sind 428 Millionen Gigabyte NAND verbaut worden. Also SSDs verbaut worden.
Wie viel nochmal?
428 Millionen Gigabyte.
Und ein bisschen mehr, als ich zu Hause habe.
Ja, 2011 soll es 297% mehr sein. Das rechnet man mit ungefähr 1700 Millionen Gigabyte. Und im Jahre 2014 hat man ungefähr das 20-fache von dem, was wir dieses Jahr haben. Das wären dann 8,8 Milliarden Gigabyte NAND, die verbaut werden. Also eindeutig eine Welle, die mit den kleinen portablen Rechnern kommt oder mit den portablen Rechnern kommt, mit den Tablet-PCs und die
Smartphones
und die ganzen Sachen. Ja gut, das ist ein anderer Formfaktor einfach. Ne?
Ich habe hier auch 32 Giga schon drin in dem kleinen.
Da hast du ja schon viel. Also die Tablet-PCs in 2010 haben durchschnittlich 28 Gigabyte Fläche drin und bis 2014 rechnet man mit durchschnittlich 65 Gigabyte Fläche. Deswegen auch, also nicht nur die Stückzahlen, die hochgehen, auch der Speicher in den Geräten wird steigen. Und muss man mal schauen, wie das dann noch mit den Preisen aussieht. Aber da ist dann mit zu rechnen, dass die Produktionsstraßen, die jetzt massiv aufgebaut werden, dann in Betrieb sind. Und dann werden auch die Preise in einen Rahmen reinkommen, sodass auch die SSD irgendwann mal eine echte Konkurrenz zur mechanischen Platte ist. Denn die Terabyte-Platte kostet um 100 Euro rum heute.
Weniger. Die Hälfte etwa.
Die kleine 2,5. Ich habe jetzt lange keine
mehr gekauft. 2,5 kostet um die 100.
Ja. Aber die 3,5.
Die 3,5, ja gut, die kosten nichts mehr. Die muss man sich ja ducken, damit man davon nicht erschlagen wird.
Also das geht ja hoch bis 2,5 oder irgendwas.
Ja,
bis
2.
2 Gig habe ich.
Das nächste wird eben 4 Gig dann sein. Ne? Das steht vor der Tür einfach bei der 3,5 Zoller. Die kleinen eben, die 2,5 Zoller, die liegen 4 bei 1.
Tera meinst
du? Tera, was habe ich gesagt?
Nicht 4 Gig.
Entschuldigung,
da sind wir dran vorbei.
Ist ja egal. Kommt auf so ein paar, drei Nullen. Was ist das denn schon?
Ja, aber du meinst uns nicht im Studio hier, oder?
Nein.
Gut, dann darfst du weiterreden, ungestraft.
Es gibt ja so einen Spruch, führende Nullen sollten unterdrückt werden. In den meisten Firmen passiert das nicht.
Das war ein Witz.
Das war ein Intellektueller.
Also, das ist nichts für mich.
Also, jetzt nochmal zurückzukommen. Es scheint wirklich so zu sein zurzeit, dass das Netbook, der Nachfolger des Netbook, wird der Tablet-PC sein, weil er kleiner ist, anders zu bedienen. Er nimmt weniger Platz weg, weil er nicht aufgeklappt werden muss. Und wir werden da keine mechanischen Bauteile mehr drin haben. Und
ich glaube das zwar nicht, weil der Netbook ist ja immer noch ein Computer und so ein Tablet-PC ist ja eigentlich nur eine Internet-Anguckmaschine.
Oder ein bisschen E-Mail machen und sowas. Aber viele Netbooks werden für nichts anderes gebraucht. Also ein bisschen Internet gucken und ein bisschen lesen.
Aber das Schreiben ist ja schon ziemlich krank auf diesen Dingern. Ne? Entweder du kriegst eine Tastatur eingeblendet, die mehr oder weniger gut funktioniert. Oder es kommt da eine sehr lustige Firma auf den Markt, die Tastatur hinten drauf montiert, rechts und links und dann getrennt. Und damit man sieht, wo die Finger sind, wird das vorn drauf auf dem Display angezeigt und lauter so Metzeln. Also die wissen selbst noch nicht genau, wo es hingehen soll, weil die Definition ist noch nicht ganz klar. Wenn jemand auf dem Sofa liegt und dann nur darauf rumtatscht, um sich irgendwas anzugucken und Seiten durchzuschieben, sonst was, ist das ja in Ordnung. Aber sobald ich Texte schreiben will, dann bin ich mit jedem billig Netbook besser bedient als mit so einer Datenflunder.
Wie wäre es mit einer guten Spracheingabe?
Funktioniert doch noch nicht richtig.
Es gibt auch ein anderes Argument, dass man sagt, okay, wenn ich denn nur so rumhänge, dann nehme ich nur das Netbook und wenn ich dann irgendwo sitze und mit dem Text schreibe, stelle ich es auf die Ständer, die es ja mittlerweile auch gibt und hänge eine Bluetooth-Tastatur da dran und gebe über die Tastatur ein. Also,
dann gibt es vielleicht auch noch irgendwelche Zusatzteile, dass man die Tastatur mit anklipsen kann an dieses Ding da.
Dann hat man hier wieder ein Netbook. Das
meine
Quatsch.
Ich ja.
Die Firma Dell hat ja ein interessantes Ding vorgestellt in San Francisco. Da kann man das Display rumdrehen, also nicht so 180 Grad rumdrehen, sondern man klappt es auf und kann es umflippen. und dann wieder zumachen, dann ist die Tastatur bedeckt und man kann das als Touch nehmen. Und wenn man das dann wieder andersrum dreht, das Display macht es zu, dann ist, ist das Display geschützt und die Tastatur geschützt.
Da ist noch nicht der letzte Kaffee gekocht, also da wird sich noch einiges tun, aber wir wollten über Speicher sprechen.
Wir wollten über Speicher sprechen, wir wollten über NAND-Speicher sprechen und eine Sache hast du ja schon gesagt, das ist die Organisation der Speicher, dass man da intelligenter vorgehen kann als bei der Harddisk, denn das Problem der Zugriffszeiten bei defragmentierten Dateien gibt es nicht mehr in der Art. Wir haben ja, wenn man eine Speicherplatte hat, die sich dreht und der Kopf muss ganz viel hin und her fahren, steigert man die Zugriffszeiten ins für heutige Begriffe Unendliche. Deswegen gibt es auch die Defragmentierprogramme, die dann wieder die Dateien hintereinander sortiert. Meist aber allerdings nicht sehr gut. Das gibt es bei der SolidDisk nicht mehr. Die können defragmentiert sein, wie sie wollen. Man hat immer die gleichen Zugriffszeiten auf die Speicher.
Windows 7 erkennt übrigens die SSD schon und schaltet das Defragmentieren im Hintergrund aus und macht da nichts mehr damit.
Mhm. Wir müssen jetzt bloß noch warten, bis wir da ordentliche Preise kriegen. Also mir wären die jetzt im Moment einfach noch zu teuer, um die in mein Netbook einzusetzen.
Hast du mal ausgerechnet, was ein NAND kostet?
Nee,
hast ich du auch nicht. Nee, aber das werde ich mal machen.
Ja, dann hättest du mal vor der Sendung machen sollen.
Jetzt stehen wir natürlich blamiert da, weil wir es nicht gemacht haben, Wolfgang.
Das sieht gut aus.
Ja.
Hat ich überhaupt daran gedacht? Haben wir immer gemacht so, ne? Weißt du noch, bei den Speicherplatten. Ja, ja. Wir waren dann nachher weit unterm Pfennig pro Megabyte oder irgend sowas. Oder Kilobyte.
Ja gut, heute kann man auch ungefähr sagen, dass ein NAND ungefähr 10-mal so teuer ist wie eine Festplatte.
Mhm.
Pi mal Daumen.
Ja.
Was kostet denn ein Bit auf der Festplatte?
Das weiß ich nicht mehr. Ein Bit auf der, kann man ausrechnen.
Echt?
Ein Terabyte bei
zwei Stunden dauert, später.
Dauert zu lange.
Ja,
dauert
liebe Zuschauer, das wir war haben jetzt zwei Zuhörer. Stunden gerechnet und Zuhörer, ja.
Ja, das war jetzt nur die Retourkutsche für die unerwartete Frage.
Ja, das heißt also, und davon gehe ich auch aus, wir werden in absehbarer Zeit sicherlich SSDs haben, die im Preis noch weiter herunterrutschen. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Qualitäten, ja, für die Erstausrüstung.
Für die Zugriffszeiten. Das sehen wir ja schon bei den normalen Speicherstöcken, dass die USB-Sticks, dass die mit Faktor 10 Unterschied gibt es da fast.
Ja.
Und genau das gibt es bei den SSDs sicherlich auch. Für den Einsatz in einem Rechner, das heißt nun auf dem Heimarbeitsplatz oder Notebook oder Netbook oder auch in einem Tablet-PC, muss man natürlich schon eine gescheite Performance haben, sonst wird das doch recht langweilig, was man da runterlädt.
Ja, aber die schnellen SSDs, die schaffen so etwa den Faktor 5 gegenüber einer schnellen Festplatte.
Ja, ja, ja. Und das ist doch wunderschön.
Ja.
Das wollen wir doch haben. Und es sind natürlich auch bei Heimarbeitsplätzen Kombinationen denkbar, dass man sagt, okay, ich nehme eine schnelle SSD, eine relativ kleine für Betriebssystem und die oder temporäre Files, die Sachen, wo viel drauf zugegriffen werden muss und habe dann irgendwo noch so eine Anführungszeichen langsame Festplatte, auf der die Sachen liegen, die ich kaum mal brauche. Und die Platte kann ich dann ja auch ausschalten, um Energie zu sparen und auch die Laufzeit der Platten zu verlängern. Denn eine normale Festplatte ist so im Dauerbetrieb, nach 2 Jahren ist die durch.
Ja.
Die Serverplatten leben ein bisschen länger, aber so normale
Festplatten. Aber die sind unverhältnismäßig teurer. Es ist billiger, wenn man jedes Jahr seine Platten bei RAID 5 oder sowas austauscht, als wenn man da Serverplatten drin hat, die man dann nach 3 Jahren tauscht.
Ja, ja, klar. Da ist, weil Faktor 5 dazwischen ist.
Ja.
Ja, und ist doch eine schöne Zukunft, die auf uns zukommt. Und der, was gesagt, heute ist es eben der Apple-Effekt. Früher bei den REMs war es der Microsoft-Effekt. Jedes Mal, wenn die ein neues Betriebssystem-Version auf den Markt brachten, musste man den Speicher auch verzehnfachen.
Ja.
Und wenn der neue Prozessor kam, war meistens auch mehr Speicher nötig.
Ja gut, der Speicherfresser ist nicht der Prozessor. Speicherfresser ist das Betriebssystem, das da drüber liegt.
Ich kann mich erinnern, wir waren vor vielen Jahren mal im Plaums Posthotel und da hatte ich ein Interview mit dem Dr. Achim Becker von G-Data und der hat mir...
Von Dr. Achim Becker von Becker.
Von Becker. Von Data Becker. Und er hat vorher noch gesagt, meinen Sie, ich dürfte das sagen. Und er hat es dann auch gesagt in diesem Interview in der Fernsehsendung beim WDR. Er sagt, Microsoft und Intel rechnen sich gegenseitig reich. Intel bringt einen neuen Prozessor, der schneller ist und neue Speicher und Microsoft, die bringen ein neues Betriebssystem, was wieder schnelleren Prozessor braucht und diese Performance wieder auffrisst und was mehr Speicher braucht. Und dann kommt wieder Intel und dafür hat er hinterher ziemlich Prügel gekriegt.
Aber so war es doch.
Aber es ist die Wahrheit und es hat sich auch nicht viel daran geändert.
Ja.
Ja gut, von Windows Vista auf Windows 7 haben wir mal jetzt einen Schritt erlebt, wo dann etwas weniger Speicher gebraucht wurde, wo nicht das Betriebssystem ein ganzes Gigabyte für sich nahm, sondern nur die Hälfte davon.
Ja.
Deshalb bin ich ja bei Vista geblieben.
Weil du zu viel Speicher hast. Ich hatte, du willst die Speicherindustrie unterstützen.
Ich hatte viel Speicher. Mhm. Und es den ungenutzt da rumliegen zu lassen.
Mhm. Ja, ich habe auch einen leeren Speicher. Ja, gut, aber das ist ein anderes Thema.
Eine spannende Entwicklung, die werden wir weiter beobachten und mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch mal ein paar schöne SSDs, die wir dann auch mal in der Fernsehsendung zeigen können, wo wir mal Performance-Unterschiede zeigen können.
Würde mir auch Spaß machen, vor allen Dingen, weil die Dinge auch leise sind, absolut leise. Weniger Stromaufnahme haben, weniger Wärmeentwicklung. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal auch Klappcomputer, die wirklich keine Lüfter haben.
Und man kann sie runterfallen lassen.
The memristor, which essentially is a contraction of the words memory and resistor, at least at first, can be used as a non-volatile memory unit. In other words, this is something that has both the capability of computer memory, but also of storage. So eventually, we hope to actually replace both DRAM, the random access memory of computers, and also magnetic hard disks with this technology. One of the key issues and interesting issues about the memristor is it's a device which stores information, but not energy or charge.
Das war Stanley Williams. Stanley Williams hat im Jahr 2007 erstmals eine statische Version des Memristors hergestellt. Dieser Memristor speichert Zustände, Widerstände in chemischer Form durch Einlagerung von Tieratomen in einem Halbleiter. Und es ist mittlerweile gelungen, solche Memristoren auch zweipolig herzustellen. Und das ist eigentlich das lang erwartete vierte passive Bauelement neben Widerstand, Kondensator und Spule. Und dieser Memristor hat ein riesiges Potenzial für die Zukunft, weil er unglaublich preisgünstig herzustellen ist, sehr, sehr klein ist und dadurch, dass es ein dauerhafter Speicher ist, genau das, was wir eigentlich brauchen. Aber zu diesem Thema begrüße ich am Telefon in Stuttgart Peter Welchering.
Ja, hallo nach Köln.
Hallo. Wie kamst du denn an diesen Stanley Williams ran? Das ist ja gar nicht so einfach. Vor allen Dingen habe ich den noch nie im O-Ton gehört.
Ja, ich habe sogar noch einen zweiten O-Ton. Ui. Und zwar war der Stanley Williams mit dem Leon Schua da, also dem Menschen, der das Ganze 1971 schon aufgeschrieben hat. Und die beiden waren einen ganzen Nachmittag in München im Deutschen Museum, denn da ist der Memristor als Ausstellungsstück vorgestellt worden. Und bei der Nachfrage, können wir uns dann nicht auch mal ein Stündchen oder zwei unterhalten? Meinte Stanley Williams, fantastische Idee, ich rede immer gerne über den Memristor, aber dann bringe ich Leon Schua mit. Und Leon Schua meinte dann auch, fantastische Idee, ich rede immer gerne über den Memristor, aber ich bringe meine Frau mit. Ja, und so saßen wir dann eben zu viert im Deutschen Museum. Ja. Und anschließend haben wir noch einen kleinen Stadtbummel gemacht und Leon Schua war von München völlig begeistert.
Mhm. Leon Schua ist ja von der University of California, Berkeley, der hat diesen Memristor ja theoretisch 1971 vorhergesagt, noch gar nicht gebaut, ja.
Nein, der hat ihn nicht gebaut, der hat ihn beschrieben und Stanley Williams sagte mir, er hat die Schriften von Leon Schua gelesen und hat sich gedacht, boah, ist das kompliziert, aber irgendwie ist das total spannend und er hat sie immer wieder gelesen, über Jahre hinweg, weil er sie nicht verstanden hat. Aber irgendwie hat er im Gespür gehabt, da ist irgendeine ganz, ganz große Entdeckung dahinter, ein ganz dolles Potenzial, das muss man doch irgendwie ausnutzen können. Und er meinte dann nach vielen Jahren endlich, da hat es dann bei mir mal geklickt und da habe ich ihn verstanden und ab da ist er dann daran gegangen, das auch wirklich umzusetzen und hat das eben dann mit solchen Schichten aus Titanoxid und Platindrähten auch gemacht.
Und hat er den Williams in München kennengelernt dann oder hat er vorher schon Kontakt gehabt?
Nee, die kennen sich beide schon vorher ganz gut und Stanley Williams ist immer sehr froh, wenn er auf Tournee geht, um quasi den Memristor als ja das Speicherelement oder das Kernelement des Computers der Zukunft, der soll ja auch mal DRAMs ablösen oder der soll auch mal den Arbeitsspeicher einfach für Computer ersetzen oder als preiswerter Speicher in beispielsweise Kameras verwendet werden. Da ist er immer sehr froh, wenn Leon Schuha mitkommt, weil er sagt, ich habe hier nur was umgesetzt, der eigentliche Erfinder, das ist doch der Leon und da muss er auch dabei sein, damit wir das immer zusammen machen. Mhm. Also es war unglaublich sympathisch mit den beiden, weil die sind beide unglaublich zurückhaltend und jeder lobt eigentlich den anderen für die unglaublich gute Arbeit.
So wie wir heute, Herr Kollege. Da lacht er. Um es vielleicht mal, das ist bestimmt noch nicht so in allen Köpfen drin von unseren Zuhörern, zu erklären, dieser Memristor, der besteht aus einem dotierten Titandioxid und zwar aus zwei Schichten. Und da ist eine, die hat eine geringe elektrische Leitfähigkeit und eine zweite mit einer hohen elektrischen Leitfähigkeit. Und jetzt kann man durch Anlegen der Spannung diese chemisch so verändern, dass sich die Gesamtleitfähigkeit dieses Memristors ändert. Und wenn man die Spannung wegnimmt, dann bleibt die Leitfähigkeit erhalten, die er zum Zeitpunkt hatte, als man die Spannung angelegt hat. So, und diesen Widerstand kann man wiederum messen. Und das ist dann letztendlich meine 0 und meine 1. Es gibt auch Leute, die sagen, wir können ja da quasi analoge Werte speichern. Und mehr als 0 oder 1, also nicht mehr die zweiwertige Logik haben, sondern viel weitergehen. Und da gibt es sehr hochinteressante, für mich kaum noch verständliche Beschreibungen darüber. Ich denke, dass dieses Bauelement wirklich wahnsinnig interessant ist, weil es ja auch immer wieder neu beschreibbar ist. Ich glaube, da gibt es gar keine Situation, wo man sagt, also irgendwann geht es nicht mehr, Peter, oder hast du da was gehört?
Also für die nächsten Jahre wird es schon gehen. Also im Augenblick habe ich so den Eindruck, ist der Memristor und das auch was Hynix. Hynix fertigt den ja im Augenblick im Auftrag von Hewlett Packard und das soll 2013 ja auch an den Markt kommen. Da ist der Memristor allerdings nicht für so ganz, ganz hohe Anwendungen, wird vernachbar von Synapsen oder sowas, darüber wird ja auch diskutiert in der Gemeinde, gedacht, sondern da geht es in erster Linie wirklich darum, einfach ganz preiswerten Massenspeicher herzustellen. Also im Prinzip das, was wir bisher als Flash-Speicher haben, dann eben auf Memristor-Basis zu machen. Und das hat zwei Vorteile. Zum einen, indem das Ganze eben wirklich, wenn die Spannung weggenommen wird, quasi chemisch abgespeichert wird. Also da bleiben dann ja diese dotierten Atome in einer bestimmten Schicht im Halbleiter stecken. Kann sofort wieder fortgefahren werden. Das heißt, so wie ich den Computer aufklappe oder einschalte, wenn der Arbeitsspeicher aus einem Memristor bestünde, wäre sofort wieder da, müsste nicht hochgefahren werden. Und das Zweite ist eben, die Dinger sind unheimlich klein. Die Memristoren, die jetzt als Massenspeicher gefertigt werden, die haben gerade mal eine Größe von 2 bis 5 Nanometern. Ja. Und wenn man sich anschaut, bei Flash kommen wir schon auf 10, vielleicht irgendwann so in 3, 4 Jahren auf 8. Da sind natürlich dann nochmal die Memristoren als Speicher einfach sehr, sehr viel kleiner. Und dann kann man entsprechend viel Speicher auch nochmal gerade in diese ganzen mobilen Endgeräte reinpacken, die im Augenblick sich ja als unglaublich speicherhungrig auch erweisen.
Gibt es da schon Module und welche Kapazität haben die? Also so ein Terabyte an oder?
Nee, da werden die auch 2013 noch nicht sofort hinkommen. Es gibt so Testmodule, die fangen ganz, ganz bescheiden bei 20, 30 Gigabyte an. Es gibt auch schon Testmodule, da liegen wir dann so bei 400 Gigabyte. Ich vermute mal, wenn 2013 die ersten Memristoren rauskommen, dann werden wir da so in der Größe vermutlich von zunächst einmal 40 Gigabyte liegen. Das wird sehr rasch auf 100, 200 einsteigen. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch so 2, 3 Jahre brauchen, ehe dann damit wirklich Terabyte erreicht werden können. Wieso? Aber wenn wir dann wirklich einen Terabyte erreicht hätten, ne, dass wir auf so einer Fläche von, sagen wir mal, 3 mal 2 mal 5 Nanometern hätten, das wäre natürlich schon ein Ding.
Ja. Und wieso können die so billig sein? Oder günstiger sein?
Naja, also billig sind die nicht, denn Platin ist teuer. Oder? Ja, zum Glück braucht man nicht sehr viel Platin. Und man hat diese Drähte nochmal wieder sehr viel schmaler machen können, als sie beispielsweise bei den Versuchen war, als der Membristor erstmalig so richtig im Jahr 2007 hergestellt wurde. Wenn man die Platindrähte von 2007 mit denen von heute vergleicht, da kommt man gerade mal so mit einem Zehntel Platinvolumen aus. Mhm. Also das spart schon mal. Und das andere, Titanoxid herzustellen, ist zwar in der Vorbereitung sehr aufwendig, aber wenn dieser Herstellungsprozess mal läuft, dann hat man da auch einen Werkstoff, mit dem man relativ gut arbeiten kann. Und das macht es dann insgesamt relativ preiswert.
Und diese Memristoren, die haben ja eine Stromaufnahme, die im Moment schon bei einem Zehntel unserer ganz normalen DRAM-Chips liegen. Das heißt also, wir sparen dann 90% Energie ein, wenn wir unsere Speicher betreiben. Allerdings sind sie noch nicht so schnell wie unsere gegenwärtigen Speicher. Da ist also noch einiges an Forschungsarbeit zu tun. Aber sie sind ja nicht nur denkbar zum Einsatz als Speicher, sondern wir können damit ja auch Transistoren, die als Schalter, nicht als Verstärker verwendet werden, damit ersetzen. Das heißt, ein solcher Memristor kann durchaus über seine Funktion, seinen Widerstandswert zu ändern, als Schalter dienen. Also da ist noch ein ganz, ganz großer Entwicklungsbereich sichtbar.
Ja, als mehrfacher Schalter auch, wenn ich verschiedene analoge Punkte dazu nehme. Es sind ja vollkommen neue Ideen da zu machen damit. Ne?
Ja.
Dass ich nicht die binäre Logik verlasse, die Nullen und Einsen, und komme jetzt so ein bisschen mehr ins Analoge hinüber. So wie wir früher auch schon analoge Computer hatten, die sehr, sehr schnell waren und sehr effizient waren, allerdings nicht so so breit gestreut eben arbeiten konnten.
Mhm. Ja, also ich denke, da sollte man sicherlich nochmal einen Blick drauf werfen, wie es weitergeht. Und da HP ja hier mit im Boot ist und das, da die ja die ersten fertigen lassen, die sind ernsthaft daran interessiert, werden wir vielleicht ja von dieser Seite die ersten verwendbaren Speicher für unsere Computer bekommen.
Und wir bedanken uns natürlich nach Stuttgart bei Peter Welschering,
dass du für uns exklusiv dieses Interview verursacht hast, wollte ich gerade sagen. Ermöglicht hast natürlich.
Wir sind stolz auf dich.
Ja, dadurch, dass wir es dann jetzt ja auch sozusagen senden, haben wir es auch imitiert. Ne?
Auf Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz soll die alte Rundfunkgebühr abgeschafft und gegen eine sogenannte Haushaltsgebühr ersetzt werden. Jeder muss sie zahlen, vollkommen egal, ob er ein Rundfunkgerät besitzt oder nicht. Die Höhe soll pro Haushalt bei maximal 17,98 Euro liegen.
Jeder Haushalt?
Jeder Haushalt. Damit ist alles abgedeckt. Radio, Fernsehen, Auto, Telemedien, Computer, alles, was man eben so hat. Aber wenn jetzt jemand denkt, da wird die GEZ abgeschafft oder es wird einfacher, weil jetzt jeder Haushalt so etwas machen muss, also jede Person, die einen eigenen Haushalt hat, dann hat er sich getäuscht. Alle volljährigen Personen müssen beim Wohnortwechsel, bei Anmietung von Geschäftsräumen,
also Studenten,
bei An- und Abmeldung von Kraftfahrzeugen unverzüglich und schriftlich der GEZ eine Meldung machen. Einen solchen Quatsch finde ich also unglaublich. Denn wenn es doch vereinfacht werden soll, dann kann man doch einfach sagen, Mensch, das Finanzamt weiß oder sonst was. Und vor allen Dingen, die GEZ bekommt jetzt Rechte. Sie kann jederzeit auf alle Daten vom Einwohnermeldeamt und ähnlichen Registern zugreifen. Und die müssen auch kontinuierlich Meldungen machen. Das heißt nicht nur ich, wenn ich umziehe, sondern das Einwohnermeldeamt auch. Doppelt gemoppelt hält ja besser. Warum alle Gebühren abgedeckt sind und wenn ich ein Auto anmelde, dann wären ja die Gebühren abgedeckt. Warum ich dann nochmal das verstehe ich einfach alles gar nicht. Das ist vollkommener Unsinn. Und was dort passiert, das ist für mich einfach nur ein neues Register, ein Melderegister in einem Ausmaß, wie es bisher nicht vorstellbar war.
Ja, und es geht ja noch weiter. Man kann ja sagen, wenn ein Haushalt absolut kein Radiogerät hat und absolut kein Fernsehgerät hat, dann muss er doch wohl auch nichts zahlen. Aber jetzt kommt die Antwort. Da der Mensch aus diesem Haushalt ohne Fernsehgerät dennoch weiß, dass vielleicht ein Krieg ist, irgendwo in Jugoslawien oder sowas, woher weiß er das denn? Das weiß er nur durch die Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen. Also gehört er mit zu den Zahlungspflichtigen.
Eine ARD- und ZDF-Steuer mit Kontrolleuren, die künftig in Haushalte quasi eindringen können, durch Rechte, die es bisher so nicht gab und Daten erheben können. Diesmal tue ich den Daumen nach unten, wir sind am Ende. Gucken Sie in unseren Shop, wenn Sie irgendwas brauchen. Oh, du hast ihn auch nach unten.
Ich habe ihn auch nach unten.
Und tschüss, bis zum nächsten
Mal. Da muss man ja aufpassen, dass Sie keine Nachschlüsse haben. Und Daumen hoch.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.